Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagsgottesdienst. Wir möchten zusammen das Buch Daniel aufschlagen. Das ist die Seite 971 in unserer Gemeindebibel. Das Buch des Propheten Daniel. Und wir betrachten heute Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Meschach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Bis hierhin. Ich möchte auch noch einmal beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt auch dein Wort aufschlagen dürfen, es lesen dürfen und ja auch die Geschichte anschauen dürfen, die du selbst geschrieben hast. Herr, wir bitten dich, dass du deine Gnade über uns kommen lässt. Herr, schenk mir Gnade zum Reden und allen hier, die anwesend sind, Gnade zum Hören. Zu deiner Ehre bitte ich. Amen. Von der Natur aus bist du ein Mensch, der sehr gerne Kompromisse eingeht. Von Geburt an suchst du für dich einen sehr einfacheren Weg. Einen Weg, auf dem du den geringsten Widerstand triffst. Ja, du kannst dich vergleichen mit einem Fluss, der immer dorthin in diese Richtung fließt, wo der Widerstand am geringsten ist. Und du tust etwas, solange es einfach ist. Wird es aber schwieriger, änderst du deinen Standpunkt. Sei es eine Sportart, sei es das Erlernen eines Instrumentes oder ein Beruf. Du handelst etwas, was für dich für einen bestimmten Zeitraum einen Zweck hat. Wenn der Zweck aber für dich dann nicht mehr erfüllt wird, wenn es schwieriger wird, so änderst du sehr oft deine Richtung. Ja, Zwecksmäßigkeit ist der Begriff, das unser Leben sehr gut umschreibt. Tu etwas, solange es für dich funktioniert und einen Zweck hat. Wenn es schwierig wird, sei frei, deinen Lebensumstand, deine Ansichten oder Prinzipien zu ändern. Auch wenn du in die Politik schaust, warum sind sehr viele Menschen heute von den Politikern enttäuscht? Genau aus dem gleichen Grund. Sie erfüllen nicht das, was sie bei dem Wahlkampf versprochen haben. Sie gehen auch einen Kompromiss ein. Leider drängt auch die Zwecksmäßigkeit in das christliche Leben sehr weit ein. Wir sind so schnell bereit, Kompromisse in unserem Glaubensleben einzugehen. Dann, wenn die Gelegenheit da ist, für die Wahrheit einzustehen, schweigen wir. Einfach damit wir es leichter haben, um unsere Gegenüber nicht zu verunsichern, nicht zu beleidigen. Ja, wir fürchten uns auch oft vor ihnen. Menschenfurcht ist auch oder kann ein Ursprung unseres Kompromisses sein. Viel zu leicht geben wir dann unsere Überzeugungen auf. Viel zu leicht lassen wir unsere christlichen Standards fallen. Und wenn du dann in eine solche Art von Situationen gerätst, werden deine größten Prinzipien, in denen du großgewachsen bist, aufgewachsen bist, die du vielleicht Jahrzehnte oder Jahre lang erfüllt hast, in den Hintergrund gedrängt. Vielleicht aus dem Grund, um dein Ego zu retten. Und auf diese Weise ist es heute oft kaum mehr möglich, kompromisslos als Christ zu leben. Sehr schwierig möglich. Aber wie unterscheidest du dich heute noch von der Welt? In Bezug auf das Wertesystem, die Einstellung auf das Leben allgemein, in Bezug auf die Moral. Was bedeutet für dich, heute von der Welt getrennt zu sein? Kannst du das definieren? Ich glaube, dass das Buch Daniel uns dazu verhilft, unser Leben zu überprüfen und ein Leben in der Kompromisslosigkeit als Christen zu leben. Das Buch zeigt uns, wie wir in einer gottlosen Gesellschaft Gott gegenüber trotzdem treu bleiben können. Das Buch Daniel hilft uns, gottzentriert zu denken. Und das ist auch der Grund oder mein Wunsch, wieso ich durch das Buch Daniel mit euch durchgehen möchte. Weil das Buch heute, wie auch zu allen anderen Zeiten, sehr aktuell ist. Wir werden sehen, wie Daniel mit Angriffen auf seinen Glauben umgegangen ist. Wie er entgegen der allgemeinen Strömung trotz allem Gottes Ehre suchte und dabei sogar erfolgreich gewesen ist. Daniel ist als ein Christ in ein fremdes Land gefangen weggeführt worden. Und er ist als ein Christ gestorben. Das Thema, was ich heute über diese 8 Verse genannt habe, heißt der Schlüssel zum kompromisslosen Leben. Und wir werden uns 3 Dinge anschauen. In den ersten 2 Versen schauen wir uns den Punkt an, der Heimat entzogen. In den Versen 3 bis 7 schauen wir uns den Punkt an, die Auslöschung der Identität. Und im Vers 8 schauen wir uns kurz den Punkt an, die Hoffnung bleibt bestehen. Der Heimat entzogen, der Identität beraubt und die Hoffnung bleibt dennoch bestehen. Das Buch Daniel beginnt sehr traurig. Es beschreibt die Zeit um 605 vor Christus. Es ist die Zeit der Trauer. Eine sehr traurige Zeit für das Volk Juda. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinjar, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes, der Heimat entzogen. Hier fand die erste Etappe in dem Land Judäa der babylonischen Gefangenschaft statt. Das Nordreich ist in dieser Zeit schon längst in Gefangenschaft. Juda war nicht so sehr abtrünnig wie das Nordreich, aber wurde dennoch untreu gegenüber Gott, ungehorsam und letztendlich genauso abtrünnig. Und es trat genau das ein, was Gott Jahrzehnte, Jahrhunderte vorausgesagt hatte. Der König von Babel, Nebukadnezar, war zu der Zeit Weltherrscher. Und so deportierte er den ersten Teil der Juden nach Babel. Die Gefangenschaft von Babel zeigt, dass der Mensch trotz Gottes Warnungen durch die Propheten, trotz Vorankündigungen zum Gericht Gottes, nicht in der Lage ist, Gottes Maßstab gerecht zu werden. Wir können nur erahnen, was mit den Menschen hier geschehen ist, wie sie sich gefühlt haben. Und hier in dem ersten Kapitel werden gleich vier junge Männer erwähnt: Daniel und seine Freunde, Schedrach, Meschach und Abednego. Für sie war es eine Grausamkeit, von der Heimat beraubt zu sein, der Heimat entzogen zu werden, in ein fremdes Land zu ziehen, wo sie doch noch so jung gewesen waren. Wenn wir das Buch Daniel zu Ende lesen, so werden wir sehen, dass Daniel diese Heimat hier zum letzten Mal gesehen hat. Aber er wird sie niemals in seinem Leben vergessen. Jeden Tag in seinem Leben wird er an diese Heimat denken, an Jerusalem. Dort, wo der Anbetungsort Gottes gewesen ist. Dort, wo der Tempel Gottes gewesen ist. Dort, wo Gott gegenwärtig war. Und er wird dreimal am Tag, Tag für Tag, bis zu dem Zeitpunkt seines Todes, die Fenster auföffnen in Richtung Jerusalem und zu seinem Gott beten. Aber hier sieht er seine Heimat zum letzten Mal. Nichtsdestotrotz, auch wenn hier diese Tragödie geschieht, macht uns der Schreiber, der Daniel, sehr deutlich darauf aufmerksam, dass auch das in der Planung Gottes gewesen ist. In Vers 2 haben wir gelesen: Und der Herr gab Jojakim, den König Juda, in seine Hand. In Vers 9 werden wir das nächste Mal betrachten, wo es steht: Und Gott gab Daniel Gnade. Und dann auch im Vers 17, wo es heißt: Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis und so weiter. Auch wenn diese Tragödie hier geschehen ist, möchte Daniel sehr deutlich zeigen, dass Gott trotz allem die Geschichte lenkt und kontrolliert. Es ist nichts verloren. Selbst wenn der Tempel hier geschändet wird, die Geräte Gottes, die für einen Gottesdienst geheiligt worden sind, getrennt worden sind, so geschändet werden und Götzen als Werkzeuge und Mittel für eine Götzenanbetung gebraucht werden. Dennoch, Gott tut alles und lenkt die Geschichte. Im Vers 3 lesen wir weiter und wir kommen zu der Auslöschung der Identität. Es sind diese vier Verse oder fünf Verse, Vers 3 bis 7, die die Bühne für alles darstellen, was sich im Leben Daniels später ereignen wird. Nebukadnezar ließ den König von Juda an der Macht. Auch wenn Gott hier Jojakim in die Hand Nebukadnezars gegeben hat, der König durfte in Juda bleiben. Er durfte an der Macht sein, natürlich unter der Macht Nebukadnezars. Aber um seine Loyalität sicher zu sein, um sich darauf zu verlassen, dass Jojakim nicht rebelliert, wenn Nebukadnezar wieder abgezogen ist, handelt er hier sehr klug. Er nimmt zum einen Geiseln mit. Wahrscheinlich war die erste Deportation nicht allzu sehr groß. Er nahm einfach ein paar Geiseln mit, bis er dann 8 Jahre später wieder zurückkommen wird und weitere Gefangene mitnehmen wird. Also Nebukadnezar, er handelt hier sehr klug, er nimmt Geiseln mit, er sorgt dafür im Voraus, dass der König hier nicht rebelliert gegen diesen Weltherrscher. Einige Historiker nehmen an, dass es sich hierbei um eine Gruppe von 50 bis 75 Jünglinge gehandelt hat. Es waren Kinder Israels. Und Vers 4 zeigt uns, wie raffiniert Nebukadnezar war. Er war ein Stratege. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Ein Mann, der das Herrschen zu verstehen weiß. Solch ein Mann war Nebukadnezar. Er handelt ganz anders als der Pharao zu der damaligen Zeit, der das Volk Israel von seinem Volk trennt, der es unterdrückt und der es misshandelt und mit diesem Volk unmenschlich umgeht. Diese Vorgehensweise kann sehr schnell einen Aufstand der Unterdrückten verursachen. Babylon eroberte die Welt. In Kürze würde die Zahl der Eroberten viel größer sein als die ihrer Eroberer. Bald wäre es militärisch unmöglich, alle Eroberten unter Kontrolle zu halten. Und deswegen handelt hier Nebukadnezar sehr klug. Willst du keinen Aufstand der Gefangenen haben, integriere sie in dein eigenes Leben. Nebukadnezar wollte aus Juden Chaldäer machen. Dies würde ihm auch später helfen, andere Juden durch diese Jünglinge unter seine Macht zu bringen. Und keiner aus Judäa würde mehr gegen Babylon rebellieren, weil dort die eigenen Menschen an der Macht waren. Und Nebukadnezar beauftragt den Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er eben genau diese Gruppe Jugendliche sich aussucht, die aus dem Königshaus gewesen waren, und dass er sie zu Chaldäern umdrehen muss. Junge Männer oder Jünglinge, es ist sehr schwer, dieses Wort zu definieren, aber die meisten Kommentatoren sind sich einig, dass dieser Ausdruck Teenager meint. Also junge Heranwachsende, die im Alter zwischen 13 und 17 Jahren gewesen sein müssen. Und wir wissen, dass Daniel die vollen 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft gewesen ist. Deshalb musste er hier sehr jung gewesen sein. Und auch nach der geschichtlichen Überlieferung war es üblich, dass die Babylonier damals, die Chaldäer, ihre Ausbildung von 14 bis 17 Jahren oder an Menschen, die von 14 bis 17 Jahren alt gewesen waren, vollführten. Es ist sehr interessant zu sehen, nach welchen Kriterien Nebukadnezar die Jugendlichen auswählte. Sie mussten ohne Makel sein. Damit ist der Körper gemeint. Sie durften keine Behinderung haben. Schön von Gestalt ist ebenso eine physische Beschreibung. Sie mussten gut aussehend sein. Sie mussten aber auch geistiges Vermögen aufweisen. Und hier werden 4 Eigenschaften hervorgehoben. Klug in aller Weisheit. Dies bedeutet, intellektuell überragend müssen sie sein. Hochintelligent, entsprechend ihrem Alter. Mit der Fähigkeit, Unterscheidungen und Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit, eine Wahrheit auf eine ganz bestimmte Situation abzuleiten oder anzuwenden. Einsichtsvoll mussten sie sein. Das heißt, buchstäblich, sie mussten Kenner des Wissens sein. Das bedeutet dieses hebräische Wort. Es sind Menschen, die bereits gute Schüler gewesen waren, die ein überdurchschnittliches Wissen sich mittlerweile schon angeeignet hatten. Eine weitere Eigenschaft, des Wissens kundig mussten sie sein. Und hier geht es um die Wissenschaft. Sie sollten wissen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Das heißt, Fakten kennen, Fakten anwenden und Fakten miteinander verbinden und daraus eine Basis für eine ganz bestimmte Wahrheit abzuleiten. Und viertens, was hier diese Jugendlichen aufweisen mussten, sie mussten tüchtig sein, in dem Palast des Königs zu dienen. Das heißt, sie mussten sozial sein. Es durften keine Einzelgänger sein. Im Grunde genommen hat der König vorgehabt, wie schon gesagt, diese jungen Männer einer Gehirnwäsche zu unterziehen und sie zu Chaldäern umzudrehen, umzuformen. Sie sollten die chaldäische Sprache kennen, die in dieser Zeit sehr weit verbreitet war in diesem Gebiet. Es war, man kann schon sogar sagen, eine Weltsprache. Darüber hinaus war die chaldäische Schule sehr fortgeschritten in der Astronomie, in der Astrologie, Naturgeschichte, Mathematik, Mythologie und einschließlich vieler Legenden, die in Bezug auf die Schöpfung und in Bezug auf die Flut sich gebildet haben. Dazu kamen die Lehre der Landwirtschaft und die Lehre der Architektur. Die besten Architekten kamen damals aus Babylon. Und heute können wir das immer noch bestaunen, wenn wir die außergewöhnlichen Bauten in Museen betrachten. Die Chaldäer waren Experten auch in der Magie, in der Zauberei und in verschiedenen Beschwörungen. Sie waren ebenso Experten in der Glasherstellung. Diese ganzen Wissensbereiche kamen auf Daniel und seine Freunde zu. Sie sollten zu gelehrten Chaldäern umgedreht werden. Und in dieser ganzen Gehirnwäsche sollte eine These aufrechterhalten werden. Der Mensch hat alle Antworten, Gott sollte man nicht vertrauen, sein Wort ist nicht wahr. Verstehst du, welche Schwierigkeit auf die Jugendlichen zukam? Die Chaldäer wollten in ihnen alles, was sie von ihrem Gott wussten, vollkommen zerstören. Alles, was Gott ihnen beigebracht hat, sein Gesetz, Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse, Wahrheit, Lüge, alles sollte ausgelöscht werden. Genau das ist auch die heutige Strategie der heutigen Welt. Ab dem Augenblick, wenn ein Kind in die Schule geht, wird ihm ein humanistisches, gottloses und ein atheistisches Wertesystem gelehrt. Ein Wertesystem, in dem Gott keinen Platz hat. In Vers 5 lesen wir weiter: Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Der König wollte sicherstellen, dass sie ihre Zeit wirklich nur mit den Lehren der Chaldäer füllen. Sie sollten sich überhaupt keine Sorge machen, keine Sorgen um das Essen machen. Es ist ein Traum, jeden Studenten nicht für das Essen zu sorgen und nicht für die Wohnung sorgen zu müssen. Doch dies geht heute nur, wenn man im Hotel Mama bleibt. Und das ist fast unmöglich, weil die Studien oder die Städte, wo man eine Universität besuchen kann, weiter weg sind. Nun, für die Jugendlichen damals war dies geboten. Sie brauchten überhaupt keine Sorge zu haben, dass sie nicht genug zu essen bekommen. Und der König Nebukadnezar, er hat sie nicht einfach nur versorgen wollen, er hat sie verwöhnen wollen. Wir haben gelesen, es geht hier nicht einfach um ein Essen, sondern es geht hier um ein feines Essen. Feine Speisen des Königs. Sie sollten jeden Tag, einige Male am Tag, mit Delikatessen versorgt werden. Es war genauso ein Teil der Gehirnwäsche. Sie sollten mit den Speisen des Königs an das neue Leben gewöhnt werden. Von der Gruppe, die weggeführt wurde, werden hier im Vers 6 nur 4 Menschen erwähnt. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Der Grund, warum hier nur diese 4 Jugendliche erwähnt werden, ist wahrscheinlich, weil alle anderen sich dieser Gehirnwäsche hingegeben haben. Sie haben ihr Leben danach ausgerichtet, dieses neue Lebensstandard auszukosten und ihren Gott zu vergessen. Nicht so Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Man könnte vielleicht meinen, dass diese vier jungen Männer im Vergleich zu den anderen Männern und auch zu allen anderen Zeiten, dass es doch eine Schande ist, wenn der Teufel mehr Nachfolger hat als Gott. Aber Gott ging es niemals um die Menge an Menschen. Gott wirkt nicht pragmatisch, so wie viele Menschen heute. Die versuchen, ihre Gemeinden zu füllen, bloß, egal mit welchen Lehren, nur dass die Mitgliederzahl steigt. Und Gott hat sich damals das Volk Israel ausgesucht, als es das Kleinste, das Geringste unter allen Völkern war. Jesus Christus spricht von seiner Herde, die sehr klein ist. Gott geht es nicht um Quantität, ihm ging es immer schon um Qualität. Und die Chaldäer, um diese Gehirnwäsche weiter nach vorne zu schreiben, haben sie sogar die Namen dieser vier Jugendlichen geändert. In Vers 7 lesen wir: Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach und Misael Meschach und Azaria Abednego. Die Namensänderungen sollten dazu beitragen, sich von ihrem alten Leben zu verabschieden. Hier der Name beschreibt die Identität eines Menschen. Der Name hat zu tun mit seiner Identität. Der Name, der in deinem Ausweis steht, er spricht oder erzählt die Geschichte von deinem Leben. Woher du stammst, wer du bist, was du bisher getan hast. Deine ganze Identität. Und diese wurde von diesen vier jungen Menschen hier endgültig ausgelöscht. Aber nicht einfach nur ausgelöscht, sondern wenn du die vier Namen anschaust, Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Zwei von diesen Namen tragen die Endung El und zwei von diesen Namen tragen die Endung Ja. Und diese vier Namen, sie machen einen Bezug auf den Gott Israels, Elohim und Yahweh. Und sie werden jetzt eine ganz andere Identität tragen, die Bezug macht auf heidnische Götter. Belsazar macht hier einen, in diesem Namen steckt das Wort Bel drin, eine Andeutung auf den heidnischen Gott Baal. Bels Schatzmeister bedeutet der Name wörtlich. Shadrach heißt wörtlich vom Sonnengott erleuchtet. Und der Sonnengott hieß Marduk. Misael, der vorher dessen Name bedeutet hatte, wer ist wie Gott, wird nun umgetauft und Meschach genannt. Wer ist wie Venus, eine heidnische Göttin. Azaria, dessen Name bedeutet hatte, Jahwe hat geholfen, wird nun umgetauft zu dem Namen Abednego, Diener des Nego. Nego war genauso ein Götze, ein Sohn von Baal. Sie sollten also ihre Denkweise ändern, sie sollten ihre Anbetung ändern und sie sollten ihre physischen Angewohnheiten ändern. Auf diese Weise sollte ihr ganzes Erbe vergessen werden. Ihre Familien, ihre Vergangenheit. Sie bekamen eine völlig neue Identität. Das war die übliche Vorgehensweise von Menschen, die man so umdrehen wollte. Genauso war es auch bei Josef, der vom Pharao Zaphenat Paneah umgetauft wurde. Genauso war es auch bei der Judin Hadassah, die den Namen Esther bekommen hatte. Und dennoch, der Heimat beraubt, der Identität entzogen, lesen wir in Vers 8 von der Hoffnung, die doch bestehen bleibt. Die Hoffnung, die Daniel gehabt hatte. Daniel aber, und dieses Wort aber, es zeigt den Gegensatz zwischen dem Ganzen, was vorher geschehen ist. Alles hat darauf hingearbeitet, diese vier jungen Männer so umzudrehen, dass sie ihren Gott, dass sie ihre Heimat ihr Erbe vergessen. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Speise, mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Du musst dir eins vor Augen führen. Hier steht kein gestandener Mann, der schon aufgrund vieler Erfahrungen in seinem Leben es gelernt hat, weise Entscheidungen zu treffen, Situationen sehr genau zu erkennen und weise zu handeln. Es geht um einen jungen, unerfahrenen Kind, kann man schon fast sagen, einen Heranwachsenden von 14 Jahren, der mitten in der Pubertät steckte. Daniel und seine Freunde akzeptierten, dass sie zu Chaldäern ausgebildet werden sollten. Es ist nicht alles böse und man darf durchaus die Lehren, die man in der Schule bekommt, auch heute noch erlernen, weil sie sehr nützlich sind für uns. Nützlich für unser Leben hier auf dieser Erde, nützlich für unseren Beruf. Sie helfen uns, uns in dem Leben hier und jetzt, welches Gott uns geschenkt hat, zurechtzufinden. Man muss nicht mit allen Punkten übereinstimmen, aber es ist falsch, den Bildungsprozess zu bekämpfen. Und so haben Daniel und seine drei Freunde den Bildungsprozess der Chaldäer nicht bekämpft, auch wenn dieser damals mit sehr viel Magie und Zauberei verbunden gewesen ist. Sie waren sogar einverstanden, dass man ihnen solche Namen gibt, die auf heidnische Gottheiten Bezug genommen haben. Aber hier lesen wir über Daniel, dass er keinen Kompromiss eingehen wollte, wenn es um die Essensordnung geht. Hier zieht Daniel eine Grenze. Worauf spielt er an? Ich glaube, er spielt auf das an, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Es gab kein Verbot in Bezug auf die Bildung. Es gab auch kein Verbot in Bezug auf einen heidnischen Namen, den man durchaus annehmen durfte. Und gerade wenn auch Daniel und seine Freunde vielen Schwierigkeiten ausgesetzt waren, so hatten sie das Zeug dazu, das Gute von dem Bösen zu trennen. Aber es gab einen sehr strengen Gebot in Bezug auf das jüdische Essen und Trinken. Gott gab damals die Essensgebote seinem Volk, um deutlich zu machen, dass sie getrennt leben von allen Heiden. Dass sie sich nicht mit den Heiden vermischen sollen. Im Neuen Testament macht uns Gott deutlich, dass das Essen an und für sich nicht schlecht ist. Als er zu Petrus sagte, das, was Gott gereinigt hat, nenne du nicht unrein. Das Essen sollte den Juden unrein sein, nicht an und für sich unrein. Und damit wollte Gott eben deutlich machen, dass sie mit dieser Trennung des Essens die Heiligkeit Gottes hervorheben, auf den Gott Israels zeigen und seine Ehre aufrechterhalten müssen. Und Daniel zieht genau an dieser Stelle die Grenze. Warum? Weil diese Grenze das Wort Gottes gezogen hat. Und er geht hier keinen Kompromiss ein. Beachte, ein kompromissloses Leben beginnt nicht dann, wenn du unmittelbar vor der Situation stehst und dich bewusst gegen einen Kompromiss aussprichst. Es beginnt lange davor. Und es ist der Schlüssel zu einem kompromisslosen Leben. Wir lesen im Vers 8, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Bevor Daniel überhaupt hier seine Worte an den Kämmerer richtet und für deinen Glauben kämpft, nimmt er sich lange davor, in seinem Herzen vor, treu zu bleiben, kompromisslos zu bleiben, in Bezug auf das Leben, was Gott ihm geschenkt hat, in Bezug auf das Gesetz Gottes, in Bezug auf das Leben als ein Kind Gottes. Du siehst, Daniels Lebensumstände wurden gravierend geändert. Aber niemand konnte die Tatsache ändern, die Daniel sich im Herzen, die Tatsache ändern, die Daniel in seinem Herzen hatte. Niemand konnte sein Herz ändern. Und genauso auch heute, Jesus spricht im Neuen Testament, du brauchst keine Angst zu haben vor den Menschen, die den Leib zwar töten, aber der Seele nichts anhaben dürfen oder können. Die Menschen können dich äußerlich ändern. Sie können deine äußeren Umstände ändern. Aber sie werden niemals dein Herz ändern können. Und daran musst du festhalten. Der Schlüssel zu einem kompromisslosen Leben. Sei dir dessen bewusst. Nehme dir in deinem Herzen vor, kompromisslos zu leben. Wenn es um deinen Glauben geht. Wenn es um dein Christsein geht. Lass mich dir auch hier etwas Wichtiges sagen. Stelle die Grenzen nicht selbst auf. Daniel, er hat diese Grenze nicht selbst gezogen. Er hat auf das Wort Gottes geblickt. Er zieht dort eine Grenze, wo das Wort Gottes eine Grenze zieht. So wie die eine Extreme keine Grenzen beachtet und jeden Tag Kompromisse eingeht, stellt die andere Extreme eigenmächtig dort Grenzen auf, wo das Wort Gottes sie nicht zieht. Das Wort Gottes zieht keine Grenzen, wenn es darum geht, in einer gewissen Art und Weise Vergnügen zu haben und in einer nüchternen Art und Weise das Leben, was Gott dir geschenkt hat, zu genießen. Aber Gott zieht ganz klar eine Grenze, wenn du in dem, was du tust, aufhörst, ihn zu ehren. Es ist manchmal schwer, eine Grenze in der Schrift zu erkennen, weil es nicht zu jeder Situation eine Lehre gibt in der Schrift. Aber worin wir uns sicher sein dürfen, dass es zu jeder Situation ein Prinzip gibt in der Schrift, das wir für unsere Situation ableiten können aus der Schrift. Und wenn du kein Prinzip oder wenn es für dich schwer ist, ein Prinzip zu finden, wo du in der Gefahr stehst, einen Kompromiss einzugehen, und wenn du es nicht möchtest, dann frage dich, wird das, was ich jetzt tue, Gott ehren? Und wenn du dir sicher bist, dass es Gott nicht entehren wird, dann darfst du es durchaus machen. Wenn du dir einen Film anschaust oder ins Kino gehst, um Vergnügen zu haben, um auch eine Zeit der Freude zu genießen, um unterhalten zu werden, und es Gott nicht entehrt, so darfst du das ruhig machen. Wenn du aber in einer Gesellschaft bist, die Gott und die Prinzipien, die Gott uns in seinem Schrift, in seinem Wort gegeben hat, entehren, so musst du hier eine Grenze ziehen für dich selbst. Wir können uns nach dem Prinzip in 1. Korinther 10, 31 immer anlehnen. Alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu Christi und sagt Gott Dank. Das Buch Daniel fordert uns nicht auf, von der Gesellschaft zu fliehen. Das Buch Daniel fordert uns auch nicht auf, mit den Ungläubigen keine Gemeinschaft zu haben, mit den Ungläubigen nicht mal zusammen essen zu gehen oder mit den Arbeitskollegen. Jesus selbst wurde so genannt, ein Freund von Sündern und Zöllnern. Es ist eine Ehre, wenn man Sünder als Freunde haben darf. Weil es gibt Gelegenheiten, wo du auf Christus zeigen kannst. Sei nicht so abgespalten von der Welt, so weltfremd, aber sorge dafür, dass Gott nicht entehrt wird in dem, was du tust. Daniel, er war kein gestandener Mann, aber er hatte einen Charakter eines kompromisslosen Lebens, welches auf den absoluten Gehorsam des Wortes Gottes beruft. Die Schrift fordert uns nicht nur einmal auf zur Absonderung. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14 und weiter. zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat die Finsternis für Gemeinschaft mit der und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und so weiter. Warum Trennung? In bestimmten Dingen müssen wir uns von der Welt trennen. Kompromisslos sein. Wir haben in der Schriftlesung heute gelesen, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, dass, vielleicht schlagen wir die Stelle nochmal auf, weil es dort sehr deutlich hervorkommt, was ein kompromissvolles Leben nach sich zieht. Im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19 bis 22. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich denke, jeder von euch weiß, wovon hier gesprochen wird. Du hast solche Standardgeschirr oder Standardteller, Standardbesteck in deinem Haus. Ein Besteck oder ein Geschirr, welches alle in deinem Haus kennen. Und dann kommt jemand Wichtiges zu Besuch. Und plötzlich steht auf dem Tisch ein anderes Geschirr, was du noch nie gesehen hast. Und die Kinder fragen dann oftmals, wie kommt es, dass wir das nie bekommen? Jeder von uns hat solche Dinge, die für besondere Anlässe geeignet sind oder abgesondert oder getrennt sind. Und das ist ganz natürlich. Zum einen, wenn du ein Gefäß zur Ehre bist, wie Paulus hier beschreibt, dann bist du nützlich, im Vers 21, nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Erst dann, wenn du ein kompromissloses Leben führst als Christ, bist du ein nützlicher Christ. Du bist ein nützlicher Diener Gottes. Gott wird dich gebrauchen als ein Gefäß zu seiner Ehre. Er wird aus dir ein Gefäß oder ein Werkzeug in seiner Hand machen, welches darauf bedacht ist, seinen Namen zu ehren. Zum anderen wird die Kompromisslosigkeit in deinem Leben dich nicht in deinem Gottesdienst behindern, in deiner Anbetung. Wir lesen in Vers 22, so fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wenn du in deinem Leben einen Kompromiss eingehst als Christ, untreu handelst, für den Glauben nicht einstehst, Gott entehrst mit dem, was du tust, so wirst du Gott anrufen, vielleicht aber nur mit deinem Mund, nicht aus reinem Herzen. Du wirst zu einem Lippenanbeter. Wir müssen auf Christus schauen, wenn es auch um die Kompromisse geht in unserem Leben. Von Jesus Christus, und damit komme ich zum Schluss, heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 12. Hier heißt es, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Todes gelitten. Er hat außerhalb des Todes gelitten. Anders gesagt, Jesus sonderte oder trennte mit seiner Erlösung diejenigen, die er erlöst hatte. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen. Heiligen bedeutet Trennung oder Absonderung. Jesus hat es vorgehabt, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, dass sie ein kompromissloses Leben als Christ führen. Sie sollten getrennt in einer gewissen Art und Weise von der Welt sein, geistig getrennt, nicht physisch. Und das zeigte er, indem er sich selbst von Jerusalem getrennt hat und außerhalb des Tores gelitten hat. Im Alten Testament war die Handhabung mit der Sünde so, dass man die Sünde symbolisch auf einen Ziegenbock, auf einen Sündenbock aufgeladen hat, indem man die Hände auf ihn aufgelegt hatte, und dann hat man ihn vom Lager getrennt. Er sollte in der Wüste zum Ende kommen und sterben. Und genau darauf greift Jesus zurück. Als er starb, starb er getrennt von der Stadt, außerhalb der Mauern von Jerusalem, außerhalb menschlicher Gesellschaft. Er starb getrennt. Wozu? Damit er sich ein Volk heilige, damit er für sich ein getrenntes Volk gewinnt. Manchmal ist es schwer, kompromisslos zu sein. Aber der Grund ist oft, weil wir nicht erkennen, welche Freude wir in der Kompromisslosigkeit haben. Von Mose heißt es in Hebräer 11, 26, dass er die Schmach in Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Warum? Wohin hat Mose geblickt? Nicht auf die Situation, so wie Daniel. Er hat genauso nicht auf die Situation geblickt. Er sah auf die Belohnung. Er sah auf die Belohnung, welcher ist Jesus Christus. Du musst immer auf das hier und jetzt, du musst nicht immer auf das hier und jetzt blicken und dich allzu schnell von der Freude dieser Welt berieseln lassen. Schaue auf die Belohnung. Welcher ist Jesus Christus? Du hast Christus. Das ist deine Freude. Und genauso auch bei Daniel ist es gewesen. Der Prophet Hesekiel, der zu der Zeit Daniels gelebt hat, nennt ihn zusammen mit Noah und Hiob als die gerechtesten Männer nach der menschlichen Weise. Und er stellt Daniel in die Mitte zwischen Hiob und Noah. Daniel, wir lesen von ihm überhaupt keinen Tadel in dem Buch. Das werden wir noch sehen. Daniel, er hat sein Leben ganz Gott hingegeben. Und wo war der Anfang? In seinem Herzen nahm er sich vor, Gott treu zu sein. Das möchten wir ebenso tun, zu seiner Ehre. Amen.